Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin Stefan, ich bin hier in der Gemeinde im Leitungsteam und ich predige heute über Römer 8, Vers 28. Das ist, wenn ich mal so sagen darf, der Vers, der am meisten entgegenkommt, wenn einem Leid passiert. Also wenn jemand sagt, ich bin krank, Römer 8, Vers 28. Ich bin arbeitslos, Römer 8, Vers 28. Meine Frau will sich von mir trennen, Römer 8, Vers 28. Ich möchte gerne mit euch mal reingucken, was jetzt dieser Bibelvers genau sagt. Für die das jetzt nicht wissen, also ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass es genau der Vers ist, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn auch als Folie dabei. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, also wir, ne? Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Bevor wir jetzt da reinkommen, möchte ich euch nochmal kurz mit auf gedanklich ein bisschen auf einen anderen Weg nehmen. Und zwar die Frage stellen, was macht einen guten Schachspieler aus und was macht einen schlechten Schachspieler aus? Ein guter Schachspieler ist einer, der ganz viele Züge im Voraus denken kann. Und ein schlechter, der es halt nicht kann. Zum Beispiel, ich bin jemand, wenn ich Schach spiele, ich denke mir so, ich mache jetzt den Zug und hoffe, dass der andere den Zug macht, weil dann könnte ich die Strategie, die ich habe, verfolgen. Das macht jetzt aber keinen guten Schachspieler aus. Ein guter Schachspieler ist jemand, der überlegt sich, wenn ich den Zug mache, dann könnte er die und die und die und die Variante machen und für jede Variante überlegt er sich, wie pariere ich darauf. Und ein richtig guter Schachspieler denkt nicht nur 2, 3 Züge voraus, sondern 8 bis 10 Züge. Warum erzähle ich euch das? Weil unser Gott ist der beste Schachspieler der Welt. Er ist allwissend, er ist superintelligent, also er ist unendlich intelligent. Das heißt, es gibt keine Situation, wo er sich sagt, so, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Wie geht es jetzt weiter? Was heißt das jetzt in Bezug auf Römer 8, Vers 28? Und zwar, wenn wir in jeder Situation auf Gott schauen, dann zeigt er uns, wie wir zum Guten kommen. Das heißt quasi, wenn ich jetzt, sagen wir mal, und es ist auch so, dass er sehr spontan ist und auch sehr gut darauf reagieren kann, also ich mache einen Rechtsturn, obwohl ich links gehen sollte, zum Guten. Ne? Dann sagt Gott nicht so, überlegen, was machen wir jetzt denn? Sondern er sagt sich so, kein Ding, links. Dann gehe ich wieder falsch, also kein Ding, links. Ich gehe wieder falsch, kein Ding. Jetzt müsste es langsam mal links gehen. Also er hat ganz viel Geduld mit mir und wird mich immer aus jeder Situation wieder zum Guten hinwenden. Nun ist es so, dass es in dem Bibelvers, der jetzt bei uns im Deutschen vorliegt, es schlecht übersetzt ist, würde ich mal sagen. Im Englischen ist das besser, weil im Original steht nämlich dienen, bei dem Wort dienen steht Synergo. Und Synergo ist ein Wort, das kennt man von Synergie, und hat was mit zusammen irgendwie, ne? Zusammensein. Könnt ihr mal anwerfen, das Wort, was es heißt? Für die Nerds habe ich es nochmal auf Griechisch hingeschrieben. Und Synergo heißt gemeinsam arbeiten, bei der Arbeit helfen, Partner sein, der Arbeit sein, gemeinsam Kraft aufbringen und dadurch helfen. Wenn wir das jetzt mal zusammenbringen mit, was ich vorher gesagt habe, wir sollen nach dem Bibelvers in jeder Situation, in allen Situationen, also auch die guten Situationen, aber auch die schlechten Situationen, mit Gott zusammenarbeiten, um zum Besten hinzukommen, um zum Guten hinzukommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist gut? Mein Vater sagt immer, bevor wir diskutieren, lass uns die Begriffe klären. Und da hat er recht, weil wenn die einen jetzt für die einen ist das gut, für die anderen ist das gut. Also was ist gut? Wir würden jetzt erstmal dahin kommen und würden so sagen, naja, ganz ehrlich, wenn ich es mir so überlege, also wenn ich arbeitslos wäre, wäre schon schön, wenn ich dann in 2, 3 Jahren Geschäftsführer wäre. Das wäre gut. Oder wenn ich krank bin, dass ich geheilt wäre, das ist gut. Oder wenn sich meine Frau von mir scheiden lassen will, dass wir wieder zusammenkommen. Aber das ist ja schon wieder die Krux, weil vielleicht denkt ja meine Frau dann in dem Moment, ich fände es gut, wenn ich danach mit einem anderen Mann zusammen wäre. Also da haben wir jetzt konkurrierende Gutvorstellungen. Also was ist jetzt wirklich gut? Und irgendwie ist es ja schon so, dass wenn wir uns das Leben mal anschauen, wie es wirklich ist, ist es doch ganz selten so, dass gut wirklich das ist, wo wir sagen, oder dass das in die Realität kommt, wo wir denken, was gut ist. Viele Menschen sind krank und werden nicht geheilt. Viele Leute sind Single, finden keinen Partner. Menschen sterben. Menschen leiden. Und man kann jetzt nicht sagen, das ist gut. Also was ist jetzt bitte schön gut? Wir können ja sogar noch weitergehen. Lass uns mal auf die Jünger von Jesus schauen. Und die Jünger von Jesus, wie sind sie gestorben? Petrus, Andreas und Philippus wurden gekreuzigt. Jakobus der Ältere und Thaddäus starben durch das Schwert. Jakobus der Jüngere soll mit einer Keule erschlagen worden sein. Bartholomäus zogen seine Peiniger bei lebendigem Leibe die Haut ab und kreuzigten ihn. Von Thomas und Matthäus berichtet die Legende, dass die Feinde sie mit Lanzen und Schwerter durchbohrt haben. Matthias wurde gesteinigt, Simon gekreuzigt oder in zwei Hälften geteilt, da weiß man nicht mehr so genau. Der Einzige, der nicht qualvoll zu Tode gekommen ist, ist Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Letztes Jahr sind alle zwei Stunden ist ein Christ wegen seines Glaubens getötet worden. Alle zwei Stunden wurde ein Christ getötet wegen seines Glaubens. Was ist daran gut? Die Frage ist ja, ich denke, wir haben häufig eine falsche Vorstellung. Wir sind zu sehr auf das bezogen, was hier auf dieser Erde für uns gut ist. Wir haben das Gefühl, jetzt wo wir bei Jesus sind, ist alles happy clappy. Er führt meinen Vater hin. Das ist schlimm, wenn mein Mund manchmal schneller spricht, als mein Gehirn denkt. Deswegen muss ich mich gerade selber zügeln. Also, ist alles happy clappy. Wir denken, nichts passiert uns. Es ist alles, wir haben praktisch so ein geschmiert wie Butter, gleiten wie durchs Leben, kassieren das Geld ab, unsere Ehen laufen super, unsere Kinder werden richtig toll, alle sind stolz auf die und sie werden noch, irgendwie je nachdem, wie man geprägt ist, werden sie Missionare oder Millionäre, egal. Auf jeden Fall ist es so, das ist super duper und alles ist happy clappy. Das ist aber nicht so. Und das hat die Bibel auch nie behauptet. Jesus sagt doch, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und er hat nicht gesagt, nimm deine Strandmatte und lass uns am Strand chillen, sondern er sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und Nachfolge heißt, Jesus ist den Kreuzweg gegangen. Das heißt, im Christsein befindet sich ein Aspekt von Leid. Wieder die Frage, was ist gut? Was ist gut? Übrigens, Paulus selber, der den Bibelvers geschrieben hat, der wusste ganz genau, wovon geredet wird. Also wir lesen in der Apostelgeschichte, der wurde hin und wieder mal verprügelt, dann wurde er mal gesteinigt, dann wurde er im Gefängnis gehalten und man vermutet, er schreibt sogar dann selber in einer Stelle, Gott, nimm doch bitte diesen Stachel aus meinem Fleisch, damit ich dir besser dienen kann. Und man vermutet, dass es wahrscheinlich eine Nachwehen ist von 100-mal verprügelt werden, paar Mal gesteinigt werden, das tut übrigens sau weh, und zu leiden. Und Gott sagt zu ihm so, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich habe dich genau da, wo du bist. Die Sache ist die mit Leid. Jesus selbst ist ins Leid gegangen für uns. Man kann praktisch sagen, er hat den ultimativen, also wenn man an der Endlosskala es mal so sieht, Jesus ist den ultimativen Leidweg gegangen. Er hat alles, was wir erlitten haben, hat er erlitten, genauso am Kreuz. Wir glauben, dass als perfekter Mensch, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, als der ans Kreuz ging, dass er alles Leid auf sich genommen hat. Und er weiß genau, wie du dich fühlst. Er weiß genau, wie es dir geht. Er weiß genau, wo du gerade bist und was du durchmachst. Wieder die Frage, was ist gut? Was ist jetzt gut? Was meint Paulus, wenn er sagt, alle Dinge dienen denen, die Gott lieben, zum Guten? Was ist bitte daran gut? Und die Antwort liegt wie immer im Kontext. Wir haben so ein bisschen angefangen, Bibelverse aus dem Kontext zu nehmen. Wir nehmen so einen Bibelvers und sagen so, oh, da steht das drin, was ich gerne hätte, also nehme ich das. Und guck gar nicht, wo steht das, worum steht das. Nur mal kleine Information. Die Bibelverse, wie wir sie kennen, die Einteilung, die Nummerierung, die gibt es erst seit 1550. Und das hat auch einen Grund, weil sonst hätte ich jetzt sagen müssen, also für die Navigation in der Bibel ist das gut, sonst hätte ich jetzt sagen müssen, Leute, schlagt mal eure Bibel auf, geht mal bitte so zum ein Fünftel am Ende, da sind wir im Neuen Testament, und da nochmal so ein bisschen in die Hälfte. Und wenn ihr dann im Römerbrief seid, dann so relativ am Ende, ist dann das, was ich euch gerne vorlesen würde. Das macht es ein bisschen schwierig, deswegen ist es einfacher gewesen zu sagen, Römer 8, Vers 28, weiß jeder, okay, von der Stelle wird geredet. Hat auch einen anderen Vorteil, die haben ja auch gerne mal zitiert. Da mussten sie damals immer in langen Briefen, mussten ja dann schreiben, den Vers praktisch zitieren, um zu sagen, darauf beziehe ich mich. Mit der Nummerierung konnte man einfach sagen, kurz vorm Römer 8, Vers 28. Was das aber jetzt zur Folge hat, ist, dass wir dazu neigen, uns ein Vers steht quasi losgelöst von sich selber und wir picken uns so Verse raus, die uns gerade irgendwie passen und benutzen die Bibel irgendwie mehr als ein Glückskeksgenerator, als um das irgendwie zu betrachten, worum es geht. Also, jeder Bibelvers steht im Kontext eines Kapitels. Und jedes Kapitel steht im Kontext eines Briefes oder eines Buches in der Bibel. Und jeder Brief und jedes Buch steht in einem Kontext von der gesamten Geschichte, die in der Bibel erzählt wird. Nämlich die Geschichte von einem Gott, Creator-Gott, der alles geschaffen hat, der damit ansehen musste, wie die Menschheit es an die Wand fährt, indem sie aufbegehrt gegen Gott und diese Erde ins Chaos stürzt und der sagt, nee, ich habe euch so lieb, das lasse ich nicht zu. Der dann ein Volk vorbereitet, damit das passieren kann und der dann Jesus bringt als Erfüller der Prophetien, die für Israel sind. Und der dann am Kreuz, dann alles, der ein sündloses Leben führt, am Kreuz für uns den ultimativen Tod stirbt, damit wir zu Gott gehen können und wieder bei Gott sein können. Das ist die Geschichte. Und dann haben wir noch am Ende dann kommt Paulus. Paulus ist so ein bisschen so, okay, Jesus war da, wie leben wir jetzt gemeinsam? Was heißt das jetzt? Wie bringen wir jetzt PS auf die Straße? Wie heißt das jetzt, wenn wir zusammenkommen? Es gibt immer noch Menschen, die sich dann gerne streiten oder es passiert halt. Ne? Wie gehen wir damit um? Wie handhaben wir unser Alltag? Und dann kommt die Offenbarung, wo beschrieben wird, wie Jesus sich endgültig am Ende offenbaren wird und Jesus wiederkommen wird und die ganze Erde richten wird und wieder ins Lot bringen wird. Jetzt wieder zurück. Entschuldigung für den kleinen Ausflug. Was heißt jetzt eigentlich, was ist gut? Und erstaunlicherweise steht es im nächsten Vers. Und zwar, das hätte man jetzt nicht ahnen können, und zwar schreibt Paulus Römer 8, Vers 29, könnt ihr mal an die Wand werfen. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Gottes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also das Gute ist, dass wir dem Ebenbild Gottes, dem Ebenbild Jesus gleichgestellt werden. Also was Paulus sagt ist, egal was passiert, Gutes oder Schlechtes, wenn ihr mich wirklich liebt, dann schaut ihr auf mich und ihr arbeitet mit mir zusammen, damit ich euch verwandeln kann in das Ebenbild meines Sohnes. Das ist das Gute. Und nicht dieses, ich werde reicher, schöner, schneller, besser, gesünder, sondern es geht darum, dass wir verwandelt werden in sein Ebenbild. Jetzt fragen sich natürlich viele, warum ist das jetzt gut? Ne? Also warum ist das jetzt gut? Na, die Sache ist ja die, jemand, wenn wir leiden, haben wir die Zuversicht, und viele, die leiden, wissen das auch und haben das erlebt, dass in diesem Moment des Leidens Jesus an meiner Seite ist. Das ist seine Zusage. Er sagt, ich werde bei euch sein, alle Tage, bis an der Weltenende. Er ist mit dir. Er hat gelitten. Er weiß genau, wo du gerade durchgehst. Egal, in welchem Depressionsloch du bist. Egal, was für finanzielle Probleme du hast. Egal, wo du gerade durchgehst. Jesus ist an deiner Seite. Er ist nicht so ein Coach, der von der Seitenrand ruft und sagt, schwimm mal schneller, das schaffst du schon. Nee. Er ist jemand, der mit dir im Wasser ist, der mit dir mitschwimmt. Und wenn du gerade mal keine Luft kriegst, der dich ein bisschen hochhält, damit du schwimmen kannst. Er geht mit dir durchs Leiden. Jetzt sollen wir im Leid Jesus ähnlicher werden. Warum? Aus dem einfachen Grund, damit wir anderen Menschen im Leid begegnen können. Es gibt da nichts Unsexieres, als wenn jemand mit einem Ferrari vorfährt in so ein Armenviertel und sagt, wenn ihr euch anstrengt, werdet ihr reich und fällt wieder weg. Das ist ja vollkommen uncool und auch überhaupt nicht inspirierend, sondern das wirklich Inspirierende ist doch, wenn jemand, der alles hatte, ein Millionär, in die Slums geht in Südafrika, sich in die Hütte neben dir einmietet und sagt, komm, zusammen schaffen wir das, zusammen arbeiten wir. Ich krempel meine Arme hoch, wir packen an, wir machen das. Wir sind berufen, seine Nachfolger zu sein. Das heißt auch, wir sollen genauso durchs Leiden gehen. Aber wir haben einen Unterschied zu der Welt da draußen, wo auch gelitten wird. Wir haben Jesus an unserer Seite und Jesus hilft uns. Und Jesus ist an unserer Seite, motiviert uns, feuert uns an, damit wir wieder andere anfeuern können. Und das ist der Sinn von, wenn wir im Leiden sind. Und das ist auch die Aussage, die dieser Bibelvers vor sich, also für uns offenbart. Das ist das Gute. Das ist das Gute. Und ich habe auch nochmal zwei Bibelverse mitgebracht, die quasi in die Richtung reingehen, nämlich Philipper 1, Vers 6. Könnt ihr auch mal anwerfen. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesus Christus. Als du dich bekehrt hast und gesagt hast, Jesus ist mein Herr und Erlöser, Jesus ist auferstanden, als du das bekannt hast, hat Gott das gute Werk in dir angefangen. Und er will es vollenden. Und das macht er, indem er dir hilft im Leid durchzukommen und dass du anfängst, dich zu verändern. Und das zweite ist Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Sein Wille ist, dass wir Jesus nachfolgen. Das ist alles, worum es geht. Und jetzt ist das natürlich manchmal ein bisschen abstrakt, finde ich. Ne? So, okay, jetzt soll ich Jesus ähnlicher werden. Was mache ich jetzt? Ne? Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Als Jesus gen Himmel gefahren hat, ich werde euch einen Tröster und Helfer schicken. Und das ist der Heilige Geist. Und ich kann euch nur ermutigen, fangt an, eine tiefe Diskussion, einen tiefen inneren Dialog mit Jesus zu führen. Und also schon mit dem Heiligen Geist, jetzt bin ich mal durch Dreieinigkeit durcheinander gekommen. Also mit dem Heiligen Geist. Fangt an, einen tiefen Dialog mit dem Heiligen Geist zu führen. Jeden Morgen steht auf, Heiliger Geist, ich möchte für dich da sein, benutze mich. Heiliger Geist, beschneide mein Herz. Heiliger Geist, mach, dass ich heute Jesus ähnlicher werde, damit ich für andere Menschen da sein kann. Und wenn ihr das macht, regelmäßig werdet ihr merken, dass sich was tut. Und es gibt sogar einen Indikator, wo ihr ein bisschen an euch selber messen könnt, passt das oder passt das nicht, nämlich die Frucht des Geistes. Wenn ihr mit dem Heiligen Geist geht und ihn ganz tief in euer Leben reinlasst, dann werdet ihr merken, dass plötzlich ihr euch anders verhaltet. Ne? Dann pumpt euch ein Nachbar an und plötzlich seid ihr freundlich. Oder jemand rempelt euch an der Kasse an oder so und plötzlich sagt ihr so, ach, geh ruhig vor, ich habe Zeit. Daran werdet ihr merken, dass sich was verändert hat. Und ich werde euch mal die Eigenschaften der Frucht des Geistes vorlesen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist ein Indikator. Ich sage jetzt nicht, dass ihr das produzieren müsst und dass ihr so tun müsst, als wärt ihr, freundlich. Aber wenn der Heilige Geist in euch anfängt zu wirken, dann wird es passieren. Und das ist wie so ein Straßenschild, wo man weiß, wie so ein Landmark, wo man weiß, ach, ich bin in der richtigen Gegend. Da ist Liebe, Sanftmut, okay, ich behalte mich im richtigen Turf aus. Wenn du das in deinem Leben nicht siehst, ist das ein guter Indikator, dass du es nicht bist. Und dann kannst du sagen, auf die Knie und sagen, Heiliger Geist, ich möchte wieder in das andere Land rein. Das passiert mir übrigens ganz oft im Supermarkt, wenn ich anfange, über Leute kritisch zu denken. Ne? So, wie sieht die denn aus? Was hat der denn an? Oh Mann! Und dann plötzlich merke ich so, oh, das ist jetzt nicht die Frucht des Geistes. Das ist jetzt nicht Friede und Freude und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und dann sage ich so, oh Gott, es tut mir so leid. Ich möchte gern wieder in deinem Fahrwasser fahren. Und dann merke ich sofort, wie, pam, plötzlich liebe ich die Person und denke mir so, ach, das ist doch ein netter Kerl. Guck doch mal, der hat bestimmt ganz viel Stress gehabt heute. Komm, gehen Sie vor. Daran merkt man das. Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen konkreter werden. Und für die, die das nicht wissen, wir haben dieses Jahr haben wir eine Glaubensschwester verloren, die Sarah. Und die Sarah ist im Alter von 36 Jahren an Krebs gestorben, hat zwei Kinder und einen Mann zurückgelassen. Und auch da hat es sich ja die Frage gestellt gehabt, was ist gut? Und wir hatten uns alle gewünscht, das Gute wäre, dass sie geheilt wird. Aber das war es in dem Fall nicht, sondern das Gute war, wie ich gesagt habe, ist, dass sie Jesus ähnlicher geworden ist. Und ich möchte euch gern was vorlesen, was sie geschrieben hat. Und zwar relativ nachdem die Diagnose raus war, hat sie geschrieben: Ich war so überzeugt, dass Gott mehr vorhatte und mehr tun wollte, als mich zu heilen. Er zieht Menschen neu an sein Herz und möchte Menschen persönlich begegnen und stärken für ihr eigenes Leben. Im Krankenhaus zeigte mir Gott seine Gedanken, wie ich sie bisher noch nie gesehen hatte. Er zeigte mir Jesus kurz vor seiner Kreuzigung, wie er im Garten saß und betete. Jesus ist Mensch geworden, wie ich Mensch bin. Und auch wenn Jesus Gottes Sohn war und er sicherlich wusste, was auf ihn zukam, wodurch er gehen musste, wie er leiden musste, so wusste er auch, dass er seinem Vater vertrauen kann, dass er etwas Großes vorhat und einen Durchbruch für Menschen schenken möchte. Doch Jesus hatte Angst. Als Mensch, er schwitzte Blut und Schweiß, was wir jetzt auch gesungen haben. Er war in diesem Moment schwach und sagte zu seinen Freunden, betet für mich. Wenn mich Freunde und Familien fragen, was sie für mich tun können, dann ist meine Antwort ebenfalls, betet für mich. Ich hatte plötzlich eine viel größere Sicht über meine Lage und Krankheit. Ich wusste, dass Gott mich sieht. Ich wusste, dass Gott mich durch diese nun vor mir liegende Zeit trägt, auch wenn sie schwer und eklig wird. Wenn ich vielleicht meine Haare verliere, nicht für meine Kinder und meinen Mann da sein kann, so wie ich es mir vorstelle, und mein Leben vielleicht nicht so weiterläuft, so wie ich es mir erträumte. Aber Gott ist in Kontrolle. Er hat mich geschaffen. Er hat einen Plan mit meinem Leben. Und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, wenn Gott dadurch viele Menschen neu begegnen kann und Menschen ein Leben mit Jesus Christus finden. Ein Lied sprach mich besonders an, welches ich von der Kindergartenleitung meiner Kinder bekam, die selbst anfing, für mich zu beten und Gott zu begegnen. Das Lied heißt God is in the story. Auf Deutsch, Gott ist in dieser Geschichte. Ich wusste plötzlich, ja, egal wie diese Geschichte, meine Lebensgeschichte weitergeht, Gott ist in meiner Geschichte. Und jetzt würde ich gerne Jan auf die Bühne bitten. Und er möchte uns erzählen, wie er die letzten Monate erlebt hat und wie er erfahren hat, wie es war. Römer 8, Vers 28. Und gib dir mal einen Applaus, weil es nicht einfach ist für ihn. Jan, komm mal her, lass mich mal drücken. Wie hat die Krankheit von Sarah deine Sicht auf Erfolg und Niederlage verändert?
Ja, sehr immens, wie du gesagt hast. Das Gute hat sich neu definiert in dieser Zeit. Wir haben als Familie oft darüber gesprochen, was passieren kann in beide Richtungen. Und für uns war aber recht schnell klar, dass selbst wenn Sarah sterben würde, es auf jeden Fall ein Verlust ist. Das ist klar. Für die Kinder und für mich. Aber es wird keine Niederlage sein. Verlust ja, Niederlage nein. Was meinen wir damit? Wir haben recht viel, wirklich häufig mit den Kindern auch gesprochen und haben ihnen die Hoffnung der Ewigkeit mitgeteilt. Und das hat sich auch bewahrheitet. Auch heute rede ich mit den Kindern abends im Bett über die Ewigkeit und die Hoffnung, die wir haben.
Ja, danke schön. Kannst du mal beschreiben, wie Sarah wahrgenommen wurde im Krankenhaus von ihren Ärzten, von Mitpatienten und so weiter?
Ja, das ist tatsächlich krass. Da gab es tatsächlich eine ganze Menge Geschichten zu erzählen. Ich würde vielleicht eine mal rauspicken, und zwar, Sarah war noch gar nicht so lange in Behandlung, in Chemotherapie, die ja insgesamt 9 Monate gedauert hat, also jede Woche 3-mal in der Woche Induktion quasi, 2-mal die Woche Blut abnehmen und so weiter, also pro Woche 9 Monate lang. Und in dem Bereich von der Praxis in der Klinik lernten sich die Patienten und Patientinnen natürlich kennen. Und es gab einen Tag, es war so nach 3-4 Monaten, wo eine junge Frau Sarah ansprach, und da saßen so 10-15 Leute und sagten: Du musst doch Sarah sein, oder? Und sie sagte: Ja, ich bin die Sarah, ich habe von dir gehört. Ich habe sogar hier in dem Sekretariat und überall nachgefragt, ob ich deine Telefonnummer bekommen könnte. Und Sarah sagte: Warum? Weil man hier über dich spricht. Deine Zuversicht und deine Fröhlichkeit ist einzigartig und man spricht hier über dich. Und ich möchte gern verstehen, was du hast, was dir das gibt. Und Sarah hat im Endeffekt nur eine Antwort gehabt, weil wenn wir alles verlieren, verlieren wir sein alles. Und darauf hat sie hingewiesen. Das hat sich aber auch gezeigt bis 2 Wochen vor ihrem Sterben, wo wir sie zu dritt, zu viert auf Toilette bringen mussten, hat sie immer noch sich bedankt bei den Menschen, hat immer noch Fröhlichkeit, Freude weitergegeben, sogar bis 8 Tage vorher, wo sie sich von den Kindern noch verabschiedet hat.
Wie weit würdest du sagen, hat das Geschehen deine Kinder verändert?
Das ist die schwierigste Frage, glaube ich, aber vielleicht knüpfe ich daran an. Also am 22. Juli rief Annegret an und sagte: Sarah möchte gern, dass ihr kommt, du und die Kinder, sie möchte sich gern verabschieden. Es war 8 Tage vorher. Und das waren auch die letzten Worte, die sie gesprochen hat, zu mir erst und dann auch zu den Kindern. Und die allerletzten Worte zu den Kindern waren: Lieber William, liebe Emilia, bitte, gebt niemals die Hoffnung auf, die in unserem Gott ist. Das waren die letzten Worte von Sarah. Auch da zeigt sich wieder, dass sie einfach nur mitgeben wollte, das, was sie selbst empfangen hat, was sie selbst in sich drin hatte. Gib niemals die Hoffnung auf, die in unserem Gott ist. Das steht auch in den Abschiedsbriefen drin. Und das fand ich sehr massiv, sehr stark. Und das prägt auch die Kinder natürlich sehr intensiv. Und wir reden eigentlich jeden Tag darüber, über Sarah. Ist klar Teil der Trauerverarbeitung. Aber was ich wahrnehme, ist immer wieder eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Wir reden über den Himmel. Man muss sich vorstellen, wir hatten einen Abend, habe ich gebetet, und dann betet häufig der William, wenn er beten möchte, und dann die Emilia. Und ich war fertig mit dem Beten und der William betete auch. Und da ging es auch Richtung Himmel und dass wir die Mama wiedersehen werden. Und dann sagt die kleine Emilia links neben mir, 5 Jahre alt, sagt: Und danke Gott, dass wir keinen Krebs haben. Und wir haben dann zusammen gesprochen, dass Mama jetzt keinen Krebs mehr hat und dass sie zwar weg ist, also wir haben einen Verlust, aber sie lebt ewig weiter. Und dann reden wir da ganz natürlich drüber und hoffen und freuen uns auf die Ewigkeit und den Himmel. Und die Freude ist wirklich, was heißt die Freude, ne? Aber die Hoffnung ist wirklich real bei den Kindern und mir. Genauso, dass wir uns auf den Himmel sehen. Ja.
Wie hat das dein Glauben verändert?
Also ich bin ja zu Jesus Christus gekommen, da war ich 4 Jahre alt bei meiner Oma. Und bin also auch christlich groß geworden. Aber natürlich merke ich in dieser Zeit, oder habe ich in dieser Zeit gemerkt, dass von mir immer weniger übrig geblieben ist. Klar, wie auch, wenn die Kraft am Ende ist und aller Ratschlag am Ende ist und wie auch immer, alles am Ende ist, dann hat man nur noch Jesus Christus. Und genau was du gepredigt hast, habe ich wahrhaftig erlebt. Jesus ist mir mehrfach begegnet. Und oft habe ich danach geschrien, wirklich geschrien: Tu was, warum tust du nichts? Und ich habe häufig keine Antwort bekommen, aber wie du gesagt hast, er war neben mir, er war bei mir, und er war nicht nur bei mir, sondern er war auch bei Sarah und den Kindern. Und das hat die ganze Perspektive verändert.
Ja. Wie würdest du sagen, hat die ganze Krankheit in den letzten Monaten dafür gesorgt, dass, oder woran hast du festgemacht, dass es dich, aber auch Sarah gottähnlicher oder Jesus ähnlicher werden lassen?
Ja, wir haben im Endeffekt genau das, dass, dass von all dem, was, was uns als Mensch ausmacht, einfach nicht mehr viel übrig geblieben ist. Also wenn man so eine lange Leidenszeit durchmacht wie Sarah, irgendwann kommt der Mensch ja an das, ja, die Grenze, wo er nicht mehr von sich abrufen kann, keine Kraft mehr abrufen kann, keine erzwungene Freude, Fröhlichkeit mehr abzwingen kann, sondern wo sich wirklich entscheidet, im Endeffekt, was in einem noch drin ist. Und das haben die Menschen eben einfach gemerkt. Auch die letzten Wochen und Monate, die wir auf der Palliativstation waren, haben uns Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger gefragt und wirklich gefragt, auch Annegret und Sigi und uns als Familie, aber auch Sarah, und wie wir das schaffen und wie wir das machen. Und die letzten 10-12 Tage von Sarah waren auch, ich muss sagen, besonders schlimm. Auch die Chefärztin sagte, dass sie das in 25 Jahren noch nie erlebt hat, dass jemand so stirbt. Also es war wirklich massiv. Also selbst die Ärzte sind an die Grenze gekommen und haben gefragt, was ist das bei euch? Und auch da hatten wir nur eine Antwort. Und das spüren wir halt täglich, dass immer mehr von dem, diese Abhängigkeit, die wir haben von Gott, immer mehr Raum einnimmt. Und ich mit den Kindern auch darüber spreche, dass die Talente, die sie haben, oder der, den Wohlstand, den wir haben dürfen, dass das nichts ist, was wir uns erarbeitet haben oder was wir, geschweige denn, wo wir uns darauf einbilden dürfen, sondern dass alles in der Abhängigkeit von Gott kommt und von ihm da ist. Genau.
Eine letzte Frage habe ich. Ich glaube, das ist so die, die schwerste Frage. Jetzt im Nachhinein, würdest du sagen, Römer 8, Vers 28 ist eingetreten und es ist gut geworden?
Ja, würde ich sagen. Sarah und ich haben da auch drüber gesprochen. Wir haben da ja auch letzten Sommer und Frühling schon drüber gesprochen. Du hast mich da schon mit reingenommen in die Thematik. Und ich habe das auch so erkannt. Und Sarah und ich haben da auch drüber gesprochen und haben uns danach ausgerichtet, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich passiert. Sarah hat viel Heilung in der Seele erlebt. Wir haben in der Familie eine ganz andere Entwicklung genommen. Ich konnte mehr in meine Vaterschaft reinwachsen, die Kinder in ihre Rolle. Sarah auch konnte Dinge loslassen, die ihr schwer fielen. Die Beziehung, das Gebetsleben zwischen Sarah und mir wurde viel intensiver. Auch mit den Kindern sind wir auf Konzerte gefahren, haben Lobpreis gemeinsam als Familie gemacht. Also viele Dinge, die sich intensiviert haben und auch positiv entwickelt haben. Ja, genau. Am Ende ist es ein Verlust, aber bei Gott oder vor der Ewigkeit ist es keine Niederlage.
Vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne uns mal eine Minute Zeit geben zu reflektieren, dass ihr mal nachdenken könnt, wo bin ich gerade, in welcher Situation bin ich gerade, und fragt mal Gott, wie kann ich jetzt in dieser Situation Jesus ähnlicher werden, was kann ich tun? Vater, wir möchten dir unser ganzes Leben hinlegen. Wir möchten dir ähnlicher werden. Wir möchten, wie du dich offenbart hast am Kreuz, Jesus, als das Ultimative, als die ultimative Liebe, möchten wir immer mehr hineinwachsen, um dir ähnlicher zu werden. Und ich bitte dich, dass du dafür uns beschneidest, unsere Herzen beschneidest, dass du das wegnimmst, was da dem im Wege steht. Damit wir, egal in welchen Situationen wir sind, sagen können, es wird gut. Ich bitte dich auch, dass du uns den Mut gibst, Hoffnungsträger zu sein, die Hoffnung von einer Ewigkeit in sich tragen, von einem Zeitalter, wenn Jesus wiederkommt, wo es kein Leid mehr geben wird und keine Tränen mehr, keine Krankheit. Und dass wir den Menschen begegnen können, da wo sie sind, indem wir ihnen in ihrem Leid begegnen, indem wir mit ihnen zusammen durch das Leid gehen. Gib uns dafür Kraft und Stärke und hilf uns auch, diesen Mindshift zu machen, weg von unserem eigenen Leben, von diesem egozentrischen Betrachtung hin zu einer Jesus-zentrierten Betrachtung. Öffne unsere Herzen, mach uns weit und lass uns sehen, dass alles, was die Welt zu bieten hat, nicht bestehen bleibt, sondern das Einzige, was wirklich Bestand haben wird, bis in alle Ewigkeit, ist deine Liebe. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du jedem Einzelnen die Stärke gibst und die Kraft in der Situation, wo er gerade ist, dir zu begegnen. Und ich bitte dich, dass du auch den Leuten die Herzen weit machst, dass sie dich wahrnehmen können, dass sie dich erleben können, dass sie merken, wie Jesus plötzlich neben ihnen auf dem Beifahrersitz sitzt, wenn sie in ihrem Kämmerchen sind und nicht mehr ein- und auswissen, dass du mit ihm vor dem Bett kniest. Und ich bitte dich auch, dass du diese Hoffnung auch in den Herzen von uns allen größer werden lässt. Eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Eine Hoffnung auf das neue Zeitalter. Wenn du wiederkommst und die gesamte Welt ins Lot drücken wirst und alle Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit oder alle Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit verwandelt wird. Wir freuen uns darauf, Vater. In Jesu Namen. Amen.
Ja, lasst uns nochmal alle aufstehen, bitte. Wir wollen jetzt all denjenigen, die Jesus Christus noch nicht in ihrem Leben haben, die Möglichkeit geben, diese Hoffnung für das eigene Leben aufzunehmen. Und lasst uns alle mal die Augen schließen, weil das ein ganz persönlicher Moment ist. Und ich würde mich total freuen, wenn es dich betrifft, dass du gleich deine Hand einmal kurz hebst, dass ich für dich beten kann. Und es geht ja nicht darum, dass hier irgendwie Menschen was geleistet haben, sondern ich habe das klar gemacht, es war Gott, ist Gott in uns, es ist nur er. Und wenn du diesen Jesus Christus annehmen willst in deinem Leben, dann heb doch jetzt bitte einmal die Hand. Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön, ich gucke einmal rum. Dankeschön für eure Hände. Vielen Dank, Dankeschön. Und lasst uns alle gemeinsam das Gebet einfach beten und diejenigen unterstützen, die jetzt Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen möchten. Lieber Gott, danke, dass du meine Hoffnung auf Ewigkeit bist. Danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Das Beste bist du. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Danke, Jesus Christus, dass du meine Sünden vergeben hast, weil du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Erlöser und Herr. Lass mich deine Liebe erfahren, sodass ich sie auch anderen weitergeben kann. Und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Amen. Lasst uns einen Applaus geben an diejenigen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Der Herr freut sich sehr über dich. Okay, dann darf ich noch den Segen für die Woche sprechen. Ja, der Herr behüte dich und lasse sein Angesicht auf dir. Und Gott, du siehst jeden Einzelnen von uns und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen so begegnest und auch schon begegnet bist heute, so wie er es braucht. Und dass du bei jedem Einzelnen bist, auch die Woche. Ja, fülle du auf, himmlischer Vater, wo wir Menschen nicht weiter wissen. Lass uns wachsen in der Abhängigkeit zu dir und unseren Egoismus vergessen. So segne jeden Einzelnen für die Woche, für die nächsten Tage, was auf uns zukommt, sodass wir deine Liebe an andere Menschen auch weitergeben können, weil wir völlig erfüllt sind von dir. Amen.